Versprechung gsi die letzten, ich bin 4 Monate oder so nicht mehr da gsi. 3 Monate an meiner Doktorarbeit geschafft und ich sage es jetzt einfach, damit ich es nachher nicht allen muss einzeln erklären. Ich bin noch nicht ganz fertig hoffe aber, dass ich das Projekt auf Ende Jahr kann abschliessen. Das habe ich ursprünglich auch so geplant gehabt. Ich habe so in meinen kühnen Träumen gehofft, ich komme ein bisschen weiter in diesem Sommer, als ich effektiv gekommen bin. Aber ich habe jetzt irgendwie 450 Seiten geschrieben, also von der Anzahl her lange schon. Ich darf sogar nur 250 schreiben, also ich muss es nochmal abkürzen, ich muss zuerst fertig schreiben und dann abkürzen, oder? Das ist der Plan für den Rest vom Jahr. Gut. Wir starten in eine neue Predigtreihe. Und in dieser Predigtserie werden wir uns eine Eigenschaft von Gott oder eine Tugend von Gott genauer anschauen. Etwas, wo Gottes Wesen zutiefst auszeichnet. Und wir möchten auf die Spur kommen von dem Geheimnis, das hinter dieser Eigenschaft oder hinter dieser Tugend steckt. Und ich möchte euch mitnehmen zuerst einfach in einen kurzen Text. Ihr merkt sehr, sehr schnell, um was es sich handelt. Ein kurzer Text und ich frage euch einfach, was fehlt in diesem Text? Was stimmt nicht mit dem Text? Also, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das machte ihm viel Arbeit. Er beauftragte seine Bediensteten, Licht und Finsternis zu trennen. Dann dachte er darüber nach, Milliarden verschiedener Sterne zu erschaffen, um den Nachthimmel so richtig funkeln zu lassen, um Planeten in vielen Farben und mit unterschiedlichsten Umlaufbahnen. Doch dann dachte er, dass es nach zu viel Arbeit klang. Und außerdem war das ja gar nicht unbedingt nötig. Hauptsache, es wird am Morgen hell und nachts dunkel. Also beschloss er, heute früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben und funktional, sodass die ganze Erde wie ein großes flaches Fußballfeld aussah. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu erschaffen, aber dann entschied er, dass es sich nicht wirklich lohnen würde. Und Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte und sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Und Gott schuf eine Schwalbe, die durch die Luft fliegen, einen Goldfisch, der im Wasser schwimmen, und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, eine Million anderer Tiere aller Größen und Formen und Farben zu schaffen, aber er konnte keine rechte Begeisterung für weitere Tiere aufbringen. Um ehrlich zu sein, war er auch von der Katze nicht mehr ganz überzeugt. Also schaute Gott an, was er gemacht hatte und sprach, es wird sicher seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Uns ist ziemlich schnell klar, in dieser Beschreibung stimmt irgendetwas nicht. Das ist zumindest nicht, das ist nicht die Welt, wo wir drin leben. Was da beschrieben wird, der alternative Schöpfungsbericht, da fehlt etwas. Da fehlt ein Thema oder die Eigenschaft, wo wir in dieser Predigtserie anschauen. Wie selbst in einer gefallenen und zerbrochenen Welt, wie wir drin leben, selbst in dieser Welt, wo wir drin leben, selbst die Welt ist noch erfüllt von einer Vielfalt an Pflanzen und Blumen und Bäumen und Blüten und so einen Reichtum, dass es uns ein Schmunzeln anbringt, wenn wir hören, dass die Welt könnte aussehen wie ein flaches Fußballfeld. Und selbst in dieser Welt, wo wir leben, selbst nach mehreren Jahrtausend Menschheitsgeschichte und mindestens ein paar Jahrhundert, wo wir die Welt, die Schöpfung ausbeuten und schinden, selbst nach dieser Zeit, wo die Menschheit auf dem Planet gelebt und gewütet hat, begegnet uns in dieser Welt noch so eine Vielfalt an Arten, so unzählige Geschöpfe, so bizarre und skurrile und farbige und witzige Kreaturen in allen Formen und in allen Breitengraden, dass wir lachen müssen, wenn wir daran denken, dass Gott nur eine Schwalbe für den Himmel und ein Goldfisch fürs Wasser und so eine Katze für das Land würde schaffen. Weil uns ist klar, wir leben in einer Welt, in einer Schöpfung, die ausgezeichnet ist durch so einen Reichtum, durch so etwas, die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und das kommt auch im richtigen, im originalen Schöpfungsbericht zum Ausdruck, die Welt, die Gott geschaffen hat, die ist von einem überschwänglichen Reichtum erfüllt. Die ist erfüllt mit Formen und Farben, da wimmelt es, wie es im Schöpfungsbericht wirklich heisst, da wimmelt es und wabert es und wuselt es vor lauter Geschöpfe und Kreaturen, die Gott ins Leben gerufen hat. Mir ist sogar eine Geschichte in Erinnerung von einem bekannten Theologen, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr ihn nicht kennt, aber der heisst Karl Heim. Der hat im 20. Jahrhundert, erste Hälfte 20. Jahrhundert gelebt und gewirkt. Und er war einmal an einer Ausstellung mit Tiefseefisch. Die erste Ausstellung, die es in Europa gegeben hat, wo man hätte können, also Tiefseefisch, ich nehme nicht an lebendig, sondern irgendwie, weiss nicht, ob man Fisch ausstopfen kann, keine Ahnung, aber so Tiefseefisch anschauen, oder? Und er war an dieser Ausstellung und er ist ein Theologe, der enorm bemüht immer war, zum Naturwissenschaft und Glauben zusammenzudenken und sehr interessiert und hochkompetent war, auch naturwissenschaftlich. Und er hat die Tiefseefische angeschaut. Ich glaube, du hast ein Bild noch runtergeladen. Also das ist nur so ein Beispiel. Oder? Da gibt es die unglaublichsten Kreaturen. Und er ist vor diesen Vitrinen oder was gestanden und hat dort wie ein Offenbarungserlebnis gehabt. Er ist dort gestanden und hat sich überlegt, dass er zu den ersten Menschen gehört auf dem Planet, wo diese bizarren, skurrilen, farbenfrohen, zum Teil grimmigen Kreaturen anschauen. Zu den ersten Menschen. Und er hat sich überlegt, seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten gibt es diese Tiere im Meeresgrund, in der Tiefe vom Meer, wo noch nie jemand angekommen ist. Und wahrscheinlich gibt es noch Tiere im Meer und im Dschungel und in der Luft. Es gibt noch Tiere, wo noch kein Mensch je das Gesicht bekommen hat und wo vielleicht kein Mensch je wird das Gesicht bekommen. Und er hat wie einen Einblick gehabt, durch die Tiefseefisch-Ausstellung, einen Einblick gehabt in den überschwänglichen Reichtum der Schöpfung. Oder man könnte auch sagen, zum Thema von dieser Predigtserie nennen. Er hat einen Einblick gehabt in die Grosszügigkeit Gottes. Gottes überschwängliche, überflüssende, unberechnende Grosszügigkeit, mit der er die Schöpfung ins Leben ruft und erfüllt und bevölkert mit Geschöpf. Und das hat ihn zutiefst beeindruckt. Das ist wie ein Blick gewesen, den er geworfen hat ins Herz von Gott. Wie der Gott, der die Bibel uns präsentiert, der Gott, wo sich uns schon im Schöpfungsbericht zeigt, ist ein Gott, der zutiefst grosszügig ist. Und das ist etwas, wo dann auch in der Geschichte von dem Gott mit den Menschen immer wieder zum Ausdruck kommt. Ich könnte an verschiedenen Stellen jetzt im Alten Testament das demonstrieren, wie Gott einfach eine überschwängliche Grosszügigkeit hat, wo die Leute komplett erstaunt und fassungslos macht. Aber ich möchte gerade zielen auf das Leben von Jesus Christus selber. Im Leben von Jesus zeigt Gott sein Gesicht wie sonst nirgendwo. Im Leben von Jesus wird uns der Charakter und das Wesen von Gott präsentiert, wie wir es sonst nirgends sehen, in einer Klarheit und in einer Unübertrefflichkeit. Und im Leben von Jesus sehen wir die Grosszügigkeit Gottes auch an ganz verschiedenen Stellen reflektiert. Vielleicht schauen wir die erste Geschichte an, wo der Johannes von Jesus überliefert. Johannes, der eine eigene Lebensgeschichte oder ein eigenes Evangelium geschrieben hat, eine eigene Geschichte von Jesus, er fährt die Geschichte an mit dem Bericht von einer Hochzeit. Und an dieser Hochzeit Jesus hat sich dort zu dieser Zeit schon ein paar Jünger zusammengesucht, aber er hat sich noch nirgends öffentlich gezeigt. Er hat noch nirgends irgendwie sich als Messias oder als Sohn von Gott erwiesen. Und dann kommt er an die Hochzeit. Das heisst, Maria, seine Mutter, ist eingeladen worden. Er ist wahrscheinlich mit seinen Jüngern einfach quasi über die Bekanntschaft, die Maria hatte, ist er an dieser Hochzeit gelandet, oder? Und dann, ihr kennt die Story, oder? Dann passiert das Peinlichste, was passieren kann an einer jüdischen Hochzeit, der Wein geht aus. Oder? Das ist ein Zeichen von Knauserigkeit, von Engstirnigkeit, von einem berechnenden, geizigen Geist. Wenn der Wein ausgeht an einer Hochzeit, das geht gar nicht. Also das ist schon bei uns peinlich. Das ist in der damaligen jüdischen Kultur ist das jetzt wirklich der absolute Ausrutscher gewesen. Das ist jetzt einfach, das Fest ist vorbei. Oder? Und die Feste gehen ja lang, weil im Judentum feiert man 7 Tage Hochzeit. Oder? Die haben 7 Tage feiert. Und wenn da der Wein ausgeht und alle auf dem Trockenen sitzen, dann kannst du auch nicht einfach Rivella servieren. Oder? Das ist passiert und die Mutter von Jesus reagiert sofort. Sie geht zu Jesus und sagt zu Jesus, ein kurzer Satz, sie haben kein Wein mehr. Oder? Da können wir jetzt ganz viel daraus machen, auch in Sachen Kommunikation und so, in der Ehe oder zwischen Mann und Frau. Es gibt ja die 4 Ohren vom Schulz von Thun. Die einen kennen das, so der Kommunikationsexperte, der gesagt hat, man hört alles mit 4 verschiedenen Ohren hören. Oder? Die Mutter von Jesus sagt einfach, es hat kein Wein mehr. Oder? Was auch immer das kann jetzt ganz Verschiedenes heißen. Das ist wie wenn ich zu meiner Frau sage, wenn sie Auto fährt, Schatz, sie ist grün. Das kann man ganz verschieden verstehen, oder? Aber sie sagt jetzt, es hat kein Wein mehr. Ich gehe jetzt nicht dort durch, sonst gibt es eine andere Predigt, oder? Sie sagt, es hat kein Wein mehr. Eine schlichte Feststellung. Und dann schwenkt die Kamera um. Und die Kamera schwenkt um und zeigt, 6 steinerne Wasserkrüge heissen. Es stehen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem von diesen Wasserkrüge sind 2 bis 3 Maß gegangen, ein Hohlmaß von der damaligen Zeit. Und jetzt tritt Jesus in Erscheinung, oder? Er kommt und er sagt zum Servicepersonal, zu den Bediensteten, sagt, er schaut die Wasserkrüge, füllt die auf mit Wasser bis an den Rand. Und die werden aufgefüllt und dann sagt Jesus, bringt die Wasserkrüge zum Speismeister, Küchenverantwortliche, bringt die zu ihm und sagt ihm, er soll das kosten, er soll das probieren. Der probiert und lässt sofort den Bräutigam holen und sagt zum Bräutigam, so quasi, also auf Deutsch gesagt, ja, bist du eigentlich birrenweich, das ist der beste Wein, wo du bis zum Schluss, die Leute sitzen auf dem Trockenen und haben vorher quasi den schlechten Wein getrunken und jetzt kommst du fängst mit dem besten Wein, oder? Den bringt man doch am Anfang und nicht am Schluss, oder? Du hast den besten Wein bis jetzt aufgehoben. Es ist sicher das populärste Wunder, wo von Jesus aufgezeichnet ist. Oder Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Wer will da nicht sein Kumpel sein? Das haben die Doofen haben das mal, ein Lied, Jesus, das war in der Hitparade auf Platz 1 in meiner Teenagerzeit. Dort ist das drin vorgekommen. Sehr ein spezielles Wunder. Oder? Das erste Mal, wo Jesus sich zeigt, das erste Mal, wo Jesus in Erscheinung tritt, das erste Mal, wo die Öffentlichkeit etwas mitbekommt von dem Jesus, von dem Zimmermannssohn, wo sich da Jüngerschaft um sich geschart hat. Das erste Mal verwandelt Jesus Wasser zu Wein. Man könnte sich aufregen über das Wunder. Und ich weiß, dass verschiedene Leute sich über das schon aufgeregt haben. Und zwar nicht nur, wenn man beim Blaukreuz ist und die Schattenseite vom Alkohol kennt, dann mag das schockierend sein, was Jesus da macht, um so eine Hochzeit zu retten. Aber auch einfach, wenn man sich überlegt, wie viele Leute damals und heute, wie viele Leute in existenziellen Notlagen sind, oder? Wie viele Leute krank sind, sterbenskrank, todkrank, wie viele Leute zutiefst in Armut sind, Hunger haben, weiss ich was, einfach existenzielle Nöte haben um Jesus herum. Und das erste Wunder, das Jesus tut, Jesus hat nichts Gescheites zu tun, um seinen Dienst anfangen, als an einer Hochzeit Wasser in Wein verwandeln. Er verschwendet seine Zeit und seine Energie für so etwas und er dreht da dabei auch noch saumässig dick auf. Oder? Ich habe gesagt, die Wasserkrüge haben 2 bis 3 Mass beinhaltet, wenn man das umrechnet. In den modernen Bibelübersetzungen wird das schon für einen gemacht, oder? Da heisst es, jeder von diesen Krügen hat ein Fassungsvolumen von ungefähr 80 bis 120 Liter. Wenn man das jetzt ausrechnet, das sind 6 Krüge, dann gibt das irgendwie etwas zwischen 500 und 700 Liter Wein. Wenn man das jetzt abfüllt in so Chateauneuf-du-Pape-Fläschchen oder so, weißt du, so richtig so die Weinfläschchen, dann gibt das im besten Fall gibt das etwa 900 Flaschen Wein, wo Jesus da produziert hat, um das Fest retten. Ich meine, man kann die Hochzeitsgesellschaft auch im Wein ersäufen, oder? Also, man könnte sich ja schon aufregen über das unnötige Wunder, aber warum fährt Jesus an mit dem? Und die Johannes sagt nachher sogar, das Wunder war ein Zeichen, ein erstes Zeichen vom Messias, das erste Zeichen vom Gottes Sohn. Beim Johannes ist es ein Schlüsselbegriff, der Begriff Zeichen. Und das heisst nicht einfach, es ist nicht einfach ein Synonym für Wunder, so das erste, die erste beeindruckende Performance, sondern ein Zeichen bedeutet beim Johannes, an dem Wunder hat man können sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. An diesem Wunder hat man können sehen, dass das wirklich der Messias ist. Ja, warum eigentlich? So ein komisches Wunder, so ein unnötiges Wunder. Vielleicht wie das unnötige Wunder gerade etwas vom Herz von Gott zeigt, weil eine Überschwänglichkeit zum Ausdruck kommt in dem Wunder von Jesus. Etwas Unberechnetes, etwas Verschwenderisches, etwas wortwörtlich Überflüssendes sich zeigt in dem ersten Wunder von Jesus. Etwas, wo Gottes Liebe zu uns auszeichnet. Jesus sieht unsere existenziellen Nöte. Und der ganze Rest von seinem Dienst, bis er ans Kreuz geschlagen wird, der ganze Rest von seinem Dienst im nächsten Jahr, ist er unterwegs, um diesen existenziellen Nöten zu begegnen. Und er heilt die Kranken. Und er weckt die Toten auf. Und er schenkt den Verzweifelten neue Hoffnung. Und er tröstet die Trauernden. Und er richtet die Zerbrochenen wieder auf. Das ist, was Jesus nachher macht, die ganze Jahr, bis er am Kreuz seinen Tod findet. Er dient den Menschen und er begegnet den existenziellsten Nöten der Menschen. Das macht Jesus. Aber er macht mehr als das. Und das wird deutlich in dem ersten Zeichen, wo Jesus macht, in dem ersten Wunder. Er zieht uns quasi nicht einfach aus dem Dreckloch raus, sondern er umarmt uns und feiert ein Fest mit uns. Das ist vielleicht, was deutlich wird an dem ersten Wunder, an dieser Hochzeit. Und das ist übrigens auch Klimax, der Höhepunkt von dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, wo so bekannt ist. Die Geschichte von dem rebellischen, eigenwilligen, aufmüpfigen, jungen Typ, der seinen Vater beleidigt, mit dem Erbe davonzieht, ein Erbe verprasst und am Schluss im Tiefpunkt von seinem Leben bei den Schweinen endet. Und dort beschließt, ich kehre zurück, ich gehe zurück zu dem Vater. Das ist also, was ich jetzt habe, das ist also, alles, was ich früher hatte, ist besser als das, was ich jetzt habe. Auf dem Tiefpunkt von meinem Leben. Und er kommt zurück zu seinem Vater. Und wir kennen die Ziele, aber es ist so eine bewegende Beschreibung, wo er noch weit entfernt war, heisst es, hat ihn sein Vater gesehen. Und es hat ihn zutiefst im Herz bewegt. Und er läuft ihm entgegen und fällt seinem Sohn um den Hals und küsst ihn. Schon in dieser Beschreibung ist eine Überschwänglichkeit drin. Der Vater sagt nicht einfach, okay, du bist zurück, da ist der Schlüssel zu deinem Zimmer, es ist wieder wie vorher, Schwamm drüber, wir tun so, wie wenn nichts gewesen wäre. Sondern es ist eine Überschwänglichkeit, mit der der Vater dem Sohn begegnet. Und dann heisst es nachher weiter, der Vater hat zu seinen Knechten gesagt, bringet das beste Gewand her, ziehen sie ihm an, geben ihm einen Ring an seine Hand, Schuhe an seine Füße, bringet ein Gemäß fleischet ein Kalb und schlachtet es. Lass uns essen und fröhlich sein, denn mein Sohn ist tot gewesen und wieder lebendig geworden. Er ist verloren gewesen und ist wieder gefunden worden. Und sie haben angefangen, fröhlich zu sein. So hört die Geschichte auf vom verlorenen Sohn. Auch mit einem Fest, auch mit einer überschwänglichen Party, auch mit einem mit etwas Unberechnendem. Der Vater sagt, schlachtet das gemästete Kalb, das eine Tier, wo man extra gepflegt hat und angezüchtet hat und besonders gut geschaut hat, damit es fett und feiss wird für einen besonderen, einzigartigen Anlass. Und der Vater sagt, jawohl, und jetzt nehmen wir das, oder? Jetzt nehmen wir das, das ist jetzt, das wird jetzt geschlachtet, das wird jetzt wird gefeiert. Jetzt ist nur das Beste gut genug. Und der ältere Sohn regt sich ja gerade auf über das. Das ist aber eine Klammerbemerkung, oder? Der ältere Sohn regt sich gerade auf über das Überschwängliche vom Vater, über das Verschwenderische. Und er denkt, ja, aber das gibt es ja nicht. So wie sich Leute vielleicht aufregen über das Wunder an dieser Hochzeit zu Kana, regt sich der ältere Sohn auf über die Überschwänglichkeit vom Vater. Aber das ist der springende Punkt am Ganzen. Da wird das Wesen von Gott, der Charakter von Gott deutlich. Und übrigens ist es auch das, was die Leute erwartet haben vom Messias in der damaligen Zeit. Darum kann Johannes sagen, an dieser Hochzeit, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt, kann er sagen, das war das erste Zeichen vom Gottessohn, vom Messias. Weil die Leute haben erwartet, dass wenn der Messias kommt, dass er quasi wird ein Fest machen, dass er wird Gottes verschwenderische Liebe zum Ausdruck bringen. Im Jesaja, das ist in den Prophetenbüchern schon vorausgesagt worden, im Jesaja heisst es, der allmächtige Gott wird alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Ein Festmahl mit dem besten Fleisch und gut gelagertem Wein. So wird das beschrieben, wenn der Messias kommt, wenn quasi die Heilszeit kommt. Auf das haben die Juden gewartet. Wenn das passiert, dann wird ein Festmahl gefeiert. Und der Trauer, da heisst es weiter, er wird den Trauerschleier zerreissen, der über den Menschen liegt. Und ein Leichentuch wegziehen, das alle Völker bedeckt. Da auf dem Berg wird es passieren. Er wird den Tod für immer ja, ein Nasstüchel wäre auch noch hilfreich, mit mir läuft da alles, aber danke vielmals. Obwohl ich nicht weiss, ob man mehr schwitzt, wenn man mehr trinkt. Oh, danke vielmals. Ich fühle mich sehr umsorgt. Also. Oh, excuse me. Der Punkt ist, im Alten Testament ist der Messias schon angekündigt worden, als der, der ein Festmahl auftischen und den besten Wein ausschenken. Und darum kann Johannes sagen, das ist ein Zeichen vom Messias, ein Zeichen vom Gottessohn. Und das ist ein Wesenszug vom lebendigen Gott. Er beschämt uns mit seiner Grosszügigkeit. Er berechnet seinen Einsatz für uns nicht. Der Gott, den wir kennen, der Gott, den wir arbeiten, der berechnet nicht knausrig, wie viel das jetzt braucht, um uns zu helfen, wie viel das er quasi muss ziehen, um uns gerade so aus dem Dreckloch rauszuziehen, sondern der hat eine Liebe, die überfließt für uns. Und die Zeit ist angebrochen mit Jesus Christus. Das ist wie so, ich wünsche mir, dass wir uns das so wie einprägen als ein Bild für das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist so ein reich gedeckter Tisch. Jetzt, ich sehe da nicht so viele freie Plätze, aber ich würde sagen, Reich Gottes ist ein reich besetzter Tisch mit viel freien Plätzen, oder? Das ist, was das Reich Gottes ausmacht. Das ist, was mit Jesus angefangen hat. Ein reich gedeckter Tisch, die einladend ist, mit viel freien Plätzen. Das ist Gottes Herz, Gottes Grosszügigkeit, hat etwas Einladendes. Und das ist übrigens der ganze Punkt oder ein Geheimnis, wo wir möchten auf die Spur kommen mit dieser Predigtreihe. In dieser Serie möchten wir uns überlegen, was bedeutet das, wenn der Gott, wo in der Schöpfung schon seine überschwängliche Grosszügigkeit beweist. Und wenn der Gott, wo in Jesus Christus schon seine überschwängliche Grosszügigkeit zu uns Menschen beweist, was ist, wenn der Gott in unserem Leben mehr Raum gewinnt? Was ist, wenn die Grosszügigkeit abfärbt auf uns? Weil das ist ja das Phänomen. Grosszügigkeit färbt ab. Wenn Leute grosszügig sind, wenn wir Grosszügigkeit erfahren, dann weckt das uns selber zu Grosszügigkeit. Dann werden wir selber frei, wenn wir merken, da ist etwas Überschwängliches, was auf uns zukommt, etwas Unberechnendes. Dann hören wir auf rechnen. Dann versagen wir unseren Rechner. Dann werden wir frei zum Grosszügig sein. Und wir möchten in dieser Serie uns diese Frage stellen. Und erwartet nicht eine Serie, die sich nur um Geld oder um Besitz dreht. Das ist nicht der Fokus von dieser Serie. Sondern es geht um eine Herzenshaltung. Es geht um eine Grosszügigkeit für Menschen. Es geht um eine Grosszügigkeit in unserem Denken. Für andere, um eine Grosszügigkeit in unserem Handeln, wie wir anderen Menschen begegnen. Vielleicht als abschliessendes Beispiel. Am letzten Sonntag durfte ich im ICF München predigen. Und um genau zu sein, durfte ich viermal predigen. Die haben vier Gottesdienste. Also da bist du am Schluss. Da weiß ich also den eigenen Namen nicht mehr, oder? Und damit ich rechtzeitig auf den ersten Gottesdienst dort war, bin ich am Vorabend schon angereist. Und da hat mich ein älterer Herr, so im Pensionsalter, hat mich abgeholt vom Flughafen. Und wir sind zu ihm heimgefahren und bei ihm daheim hat seine Frau dann schon gewartet und eine Flasche Wein aufgetan und draussen da in der Veranda oder im Wintergarten am Tisch haben wir uns dann gesetzt und so uns zuerst mal so ein bisschen wie kennengelernt. Und sie haben mich dann gefragt, ja, bist du verheiratet, haben die ein Kind und so. Ich habe gesagt, erzählt, ja, wir haben zwei Kinder, das ist eine kurze Geschichte, oder? Der Bub ist 5 und die Tochter ist 3 und ihr habt ihr Kind. Und dann schauen sie sich so an, so zögert einen Moment und dann sagt sie, ja, wir haben Kind. Und ich sage, ja, wie viele Kinder habt ihr denn? Und dann, ich erzähle keinen Scheiss, dann schaut sie den Hans, sie heisst Tineke und er heisst Hans. Dann schaut sie den Hans und sagt, Hans, jetzt musst du mir rasch helfen. Wie viele Kinder haben wir? Und dann fragt sie mich zurück, ja, was sind für die Kinder? Sind für die Kinder Menschen, die zu uns Mama und Papa sagen? Denn ich habe gedacht, sie will mich verömmeln, oder? Und ich habe gesagt, ja, also, das ist schon mal eine gute Arbeitsdefinition. Ich glaube, mit dem können wir arbeiten, oder? Und dann fragt sie auch aufzählen. Sie sagt, ja, also, wir haben 4 liebliche Kinder. Dann haben wir 5 Adoptivkinder. Und dann haben wir aber noch mindestens 12 andere, wo zu uns Mama und Papa sagen. Und dann haben wir dann noch solche, die zu uns, dann haben wir noch Enkel, liebliche Enkel und Adoptivenkel und Pflegeenkel und so. Und dann merke ich, wo die so erzählen, merke ich, es ist unglaublich, wo sie mir das erzählt, schaue ich den Tisch an und merke, ja, das ist ja kein normaler Tisch. Das sind 4 IKEA-Tische, wo so aneinander, zu einer riesen Tafel aneinander gesetzt worden sind. 4 Tische, irgendwie 8 Meter Tafeln oder so. Da könnten jetzt locker 20 Leute essen, oder, an dem Tisch. Und dann ist mir erst klar geworden, warum die so einen komplett überdimensionierten Tisch dort haben. Und ich habe dort zwei Tage dort verbracht. Ich habe das noch nie erlebt, das ist unglaublich. Das ist jetzt wirklich Gastfreundschaft und Grosszügigkeit in Person gewesen. Das ist ein Kommen und Gehen in diesem Haus. Ich habe kompletten Überblick verloren. Am Schluss habe ich gar nicht mehr gefragt, was jetzt das für Menschen sind, die da in der Stube sitzen, weil ich habe gemerkt, ja, das hört nicht mehr auf. Oder? Ich bin am einen Abend nach diesen 4 Predigten bin ich heimgekommen und klopfe an die Türen und dann machen 3 Mädchen die Türen auf. Oder ein 6-Jähriger, ein 8-Jähriger und ein 12-Jähriges Mädchen machen die Türen auf. Ich denke, oh nein, jetzt habe ich sicher am falschen Eingang geklopft. Das sind vielleicht identische Blöcke und so. Und ich ich habe am falschen letzten Ort. Dann habe ich gesagt, ja, also ich hätte da eigentlich wollen übernachten. Ich sage dort daheim. Dann läuft das jüngste Mädchen hinterher und sagt, Tineke, da ist ein Mann, der will da schlafen. Ja, der soll nur reinkommen, oder? So gerufen. Und ich bin reinkommen, stolper ich irgendwie über zwei Hunde drüber und sage, ja, das sind unsere Pflegehunde. Und dann sagt das Kleinste ganz stolz, also wir haben auch noch einen Pflegehamster. Ich habe das noch nie erlebt, das ist unglaublich. Das ist eine Familie, das sind Leute, die haben auch eine spezielle Berufung, wirklich, zum sich um Menschen kümmern. Die haben das Herz für zerbrochene Leute. Die haben bei sich, also von diesen 20 Leuten, die sie Mama und Papa nennen, ist etwa die Hälfte sind Flüchtlinge, die sie aufgenommen haben bei sich, oder? Und auch Erwachsene darunter, also, oder so, einfach junge Leute, aber, Leute, die sie aufgenommen haben bei sich und wo sie sagen, schau, wir sind euch Mama und Papa. Und die haben einen riesen Tisch, das ist für mich wie ein Symbol geworden, für ihr Herz, aber auch ein Symbol für das Reich Gottes. Der Tisch, der einladend ist und wo Leute daran Platz finden. Und schau, einfach, dass wir uns richtig verstehen. Ich komme schon ein Burnout über, wenn ich nur daran denke, eine Woche so zu leben, wie die leben, oder? Also ich glaube nicht, dass das jedem von uns seine Berufung ist. Es derart offenes Haus und derart zehn Kinder grossziehen und so. Aber ich kann euch nur sagen, es ist etwas vom Reich Gottes spürbar gewesen in diesem Haus, oder? Es ist etwas von dem Herz von Gott spürbar gewesen. Die Grosszügigkeit, das Unberechnende, das Überschwenken, die Bereitschaft zum Teilen. Die haben sogar Leute in der Nachbarschaft, die eingewandert sind vor kurzem Moslem sind und niemand kennt und sie haben ihnen gesagt, ja, ihr könnt immer zu uns kommen und der Schlüssel steckt und wenn wir nicht daheim sind, dann nehmen wir etwas aus dem Kühlschrank und kochen etwas und sitzen in die Stube. Also das kann nicht jeder verstehen, das muss auch nicht jeder. Aber verstehen den Grundimpuls dahinter oder die Haltung dahinter. Das Reich Gottes ist ein Ort, wo Menschen Platz finden und die Frage an uns, Wo können wir noch etwas von dieser Qualität von Gottes Herz dazugewinnen? Etwas von dieser Grosszügigkeit dazugewinnen in unserem Leben? Ich habe im Fall keinen Countdown, ich weiß jetzt nicht genau, ich schwätze jetzt einfach, oder? 8 Sekunden, ja, das reicht jetzt gerade noch für eine kleine Geschichte. Nein. Ich war selber beschämt. Ich war gestern an einem Geburtstagsfest von einem Freund von unserem Sohn. Und der hat Geburtstag gehabt und sind wir eingeladen worden. Und das war so ein bisschen im Freien, aber Gastwirtschaft im Freien. Und dann sind etwa 20 Leute oder 25 Leute sind dort gekommen. Und es war wirklich toll gewesen. Wir haben brunchet und so, gegessen und getrunken und so. Und dann sind Leute dazugestossen, die sich irgendwie verirrt haben und mit dem Fest nichts am Hut hatten. Und haben sich einfach da niederlassen, oder? Und haben sich da bedient. Und dann haben sie noch einen Hund gehabt, und ich habe es nicht so mit Hunden, oder? Also, ist ja gleich, aber dann haben sie noch einen Hund gehabt, und die Mutter hat noch geraucht da mitten in den Kindern. Und ich habe mich angefangen, richtig aufregen, obwohl Gastgeber, die Familie vom Geburtstagskind, die haben das gesehen und haben dann zu mir noch gesagt, ja komm, die sollen doch kommen, das ist doch bünzlig jetzt da, sagen sie sollen wieder heimkommen, die sollen jetzt kommen. Und die Gastgeber haben sich für das entschieden, aber ich habe mich aufgeregt, dass die jetzt da sind. Und ich bin kurz davor gewesen, um zu ihnen anzugehen und zu sagen, und woher kennen ihr denn das Geburtstagskind so? Und was ist denn euch? Das hat mich irgendwie gereizt. Und ich bin nachher so beschämt gewesen. Ich habe ja das nicht mal müssen zahlen. Die Gastgeber haben das ja gezahlt, oder? Ich bin so beschämt gewesen über mein kleines, schrumpeliges, ausladendes Herzchen, oder? Und ich habe gedacht, das, wo Gott lebt, die Grosszügigkeit, wo Gott lebt, uns gegenüber, ich habe noch viel zu lernen. Und lass uns das überlegen, vielleicht als Frage. Ich habe euch ein Video mitgebracht zum Schluss, wo noch ein Video von dieser Familie Decker, wo ich war. Ich habe dann irgendwann erfahren, dass die Geschichte von ihrer Familie, die ist wirklich außergewöhnlich. Und Seisef München hat ein Video gemacht und das Video ist sogar irgendwie dann von einem RTL-Reporter aufgeschnappt worden und der hat das gepostet auf seinem Facebook-Account und das hat irgendwie 150'000 Klicks bekommen, das Video. Aber es ist wirklich ein bewegendes Video und ich möchte nach dem Video mit uns noch beten, aber einfach, dass es so ein bisschen ein Bild noch überkommt von diesen Leuten und auch von dem Herz von Gott, das dahinter steht.
Mein Name ist Tineke Decker, ich bin Holländerin, wohne aber seit fast 33 Jahren in Deutschland und bin, habe ich schon gesagt, wie alt ich bin? Mehr, ich bin 62 Jahre alt.
Anfang des Jahres haben wir in der Small Group gesprochen über unsere Berufung. Das kam wie ein Blitz, aber ich habe dann gesagt, ich weiß, dass meine Berufung ist. Ich bin berufen, Vater zu sein. Aber ich habe das sehr eng gesehen, von Kindern, von Pflegekindern, aber nicht weiter. Da habe ich noch nicht daran gedacht, dass Ahmed schon seit Monaten Vater zu mir sagt.
Ich habe nie einen neuen Vater gesehen. I'm so happy about them. Yeah, I'm from Afghanistan. Now it's 6 months I come in Germany. But it's 6 months I know this family. They already helped me.
Wenn sie mich Mama nennen oder Oma oder Mother, dann ist es so eine Bestätigung, dass sie wirklich angekommen sind.
I feel like I'm with my family. I feel good. Yeah.
Es ist so leicht. Es ist überhaupt keine Hürde, auf Leute zuzugehen. Die sind froh, wenn man auf sie zugeht und einfach anfängt zu reden.
I came to Germany on the 8th of August, which is 2014. The big day, you want to work, have your documents and married a good wife.
Es ist super, um zu sehen, wie sie ankommen. Nicht nur bei uns in der Familie ankommen, sondern auch hier in Deutschland, wie sie neuen Mut fassen. Auch das Leben neu angehen wollen, weil sie sind erstmal, sie haben eine lange Reise mit vielen Schwierigkeiten, oft Todesgefahr hinter sich. Und dann sind sie hier und werden in eine kleines Zimmer gesteckt und das kann dann lange dauern und dann kommt oft eine Depression.
Before I meet Tineke, I always sit down alone thinking, wow, what to do? I know nobody. Things are so difficult. So since the first day I meet Tineke, things are getting changed better and better.
Der Oma sagt Opa zu mir, weil die Enkelkinder Opa sagen. Und der nennt sie Tineke Oma. Ein bisschen komisch, aber okay.
I am a Muslim. Yeah, and as you can see, Oma saw me very good love. I don't care whether you are a Muslim or this and that. As far as I love you, I have to help you.
Man merkt, je mehr man mit den Flüchtlingen in Kontakt ist, es sind Menschen so wie wir und Sehnsüchte wie wir haben. Und ich kann mir so gut vorstellen, wenn man selber in einem fremden Land kommt, wie hilflos man dann ist.
Ich habe in Hebräer einen Text gefunden, der das sehr gut darlegt. Hier steht Hebräer 13, Vers 1. Liebt einander weiter als Brüder und Schwestern, das versuchen wir in der Gemeinde zu machen. Aber dann auch vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind, und sorgt für sie wie sie euch selbst.
Vater im Himmel, ich danke dir für dein Herz, für uns Menschen, Herr, dass du eine Grosszügigkeit hast, die sich schon in der Schöpfung zeigt, aber die du umso mehr im Leben von Jesus gezeigt hast, Herr. Nicht nur in einem Wunder am Anfang vom Dienst von Jesus, sondern in dieser Liebe, mit der du Menschen begegnest und in dieser überschwänglichen, kompromisslosen Annahme, die du uns schenkst. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir etwas von dem können reflektieren mit unserem Leben, dass du uns kannst so erfüllen, dass du unser Leben kannst so in die Weite führen, in die Grosszügigkeit führen, die dich selber auszeichnet, dass Menschen können Platz haben an unserem Tisch, dass Menschen können Platz haben in unserem Herz, dass du das Enge und Beklemmende und Berechnende in meinem eigenen Herz, Herr, dass du das überwindest, dass du das ausräumst und dass du wie Raum schaffst für dich und für andere Menschen in meinem Herz, in meinem Leben, Jesus. Und ich danke dir für das Zeugnis von diesen beiden, wo uns wie auch vorausgehen in einer einzigartigen Weise, aber wo uns auch inspirieren können, wirklich zum in unserem Leben noch mehr von dieser Grosszügigkeit von dir zum Ausdruck bringen. In Jesu Namen, ich bitte dich, dass du uns kannst aufs Herz legen, wo das wir sollen in den nächsten Wochen etwas von dem Leben, wo das wir können wie einen Anfang machen und sagen, jetzt gebe ich etwas von dieser grosszügigen, überflüssenden Art von Gott weiter in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.